Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Oktober-Ausgabe. Ja, vor rund zwei Monaten habe ich ein Mail bekommen, wie so viele andere auch. Ein Mail mit folgendem Betreff: Jason Moore Breaking News. Ja, in dieser Mail ist gestanden, sinngemäss, dass Therese und Pivi Windmüller, die beiden Herausgebenden von dem Magazin, das per Ende Jahr einstellen wollen. Der Entscheid hat in der deutschsprachigen Jazzwelt doch ein massiveres Beben ausgelöst und Medien im In- und Ausland haben darüber berichtet. In der Zwischenzeit hat sich einiges da. Es laufen Bemühungen, das Magazin zu erhalten. Und in ein paar Wochen wissen wir hoffentlich mehr dazu. Doch eins ist klar: Ab November liegt die vorerst letzte Ausgabe auf. Hier im Jazz-Podcast erzählen uns Therese und der Pivi jetzt gerade mehr zu ihrem Entscheid und zu ihren fast 3 Jahrzehnten im Dienst vom Musikjournalismus. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch den Jazz-Podcast.
Jazz-Kur. Podcast.
Therese und Pivi Windmüller, danke, dass ich vorbeikommen zu euch nach Urdorf für das Gespräch. Knapp 3 Jahrzehnte haben das Jason Moore rausgegeben miteinander und jetzt entschieden, dass das Magazin per Ende 25 eingestellt wird. Und natürlich wollen wir über den Entscheid schwätzen und über die Gründe, die dafür dazu geführt haben. Aber zuerst würde ich gerne mit euch ein bisschen an die Anfänge zurückschauen. Und zwar nicht nur die vom Magazin, sondern vor allem auch eure Anfänge. Und zwar würde ich gerne wissen, was so ein bisschen euer Werdegang war. Wo kommt ihr her? Persönlich, beruflich. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal klassisch Ladies First. Therese, was hast du für eine Reise hinter dir gehabt, bevor du den Pivi getroffen hast?
Ich bin in Aargau aufgewachsen und bin dann auf Zürich gekommen und habe eine Ausbildung gemacht als Textilzeichnerin. Das hat dann nicht mehr so gut geklappt und dann bin ich langsam in die Werbebranche eingestiegen und bin dort als Grafikerin gross geworden und habe mich, glaube ich, 1984 selbstständig gemacht und bin seitdem selbstständige Grafikerin. Habe mit vielen Werbeagenturen gearbeitet, war Freelance angestellt gewesen. Und von dort her komme ich eigentlich. Und den Pivi habe ich in dieser Selbstständigkeit kennengelernt. Er auch als selbstständiger Fotograf.
Selbstständig, also hast du ein Büro gehabt?
Ich hatte ein Satellit. Und hast
ein Satellit gehabt und hast zugetragen für die Agenturen, die dann bei dir Aufträge aufgeben. Das heisst, du hast auch die ganze Digitalrevolution oder die Transformation müssen mitmachen. Von Letraset zu Adobe Creative Cloud oder was auch immer letztlich.
Also zuerst dort manuell, die ganzen Reinzeichnungen und Layout ist sehr manuell gelaufen. Und dann, irgendwann, konnte ich dann mich nicht mehr um den Computer herumschlagen. Und
hast du die Freude reingestürzt oder ist es eine Belastung am Anfang?
Nein, es war eine Hassliebe. Ich habe lange nicht an den Computer geglaubt. Ich dachte, ja, das geht schon noch. Aber als ich dann eingestiegen bin, bin ich ziemlich schnell.
Das heisst, du hast die ganzen Entwicklungen auch mitgemacht, von diesen ersten Programmen bis zu dem, was sie heute alles können.
Genau. Von Quark Express zu InDesign.
Voilà, so. Richtig. Pivi, bevor ihr euch getroffen habt, deine Reise?
Ich bin aufgewachsen in St. Gallen. Ich hatte eine sehr schöne Jugend gehabt, alles. Hatte nach der Schule bin in der Kunstgewerbeschule und habe Fotografie gelernt, also Fotograf, Ausgebildeter. Und dann war ich etwa 3-4 Jahre lang Assistent von diversen bekannten Modefotografen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, auch als Modefotograf. Dann ist die grosse Reise in der ganzen Welt umgegangen. Ich habe für sehr bekannte Zeitschriften und Modehäuser und so geschafft. Und ja, dort relativ gute Karriere können herlegen. Und hat dann nicht gefällt. Wir sind wirklich in der Weltgeschichte umeinander gereist. Und dann habe ich einmal an einem Sonntagabend Therese kennengelernt. Ich habe lange geschafft, sie hat lange geschafft, sie hat um eine Ecke geschafft. Total verkältet war. Und dann sind wir zusammen zu Nacht essen, weil wir beide geschafft haben und nur noch weiter arbeiten. Und ja, an sich war bei dem Nachtessen für mich schon klar gewesen, für sie noch nicht so. Wir haben sie aneinander hergetastet und daraus ist die Liebe des Lebens geworden. Und ich war noch dann, wie gesagt, weiterhin als selbstständiger Modefotograf geschafft. Und nach 17 Jahren und ein paar relativ einschneidende Familienerlebnisse entschieden, dass ich aufhöre mit Modefotografie. Und dort, und das ist jetzt der Beginn praktisch von Jazz and More, oder von Jazz, wo die Zeitschrift vorher geheißen hat, weil die haben wir selber gegründet, sondern der Robi Weber gegründet und der Teufel hat es wollen, dass der Robi Weber mein letzter Auftraggeber war für Nike und Sportartikelfirma Intersport. Und dort hat er mir dann gesagt, ich habe wieder so viel redaktionell geschafft und du weißt, wie die Zeitschrift funktioniert. Ich habe eine Zeitschrift, die nicht funktioniert.
Bevor wir jetzt dann eintauchen, wann war das mit dieser Spätnacht, das Nachtessen-Geschichte ungefähr, dass wir das ein bisschen einordnen können, zeitlich?
Das war
etwa 3,84.
Ja, dort umeinander. Im 83, das ist 83.
Herbst. 83.
Ja. Ist Herbst 83, genau.
Ja. Das heisst, ihr habt schon miteinander, habt euch kennt, einige Jahre, bevor es dann losgegangen ist mit dem Jazz and More. Und du hast es jetzt gerade skizziert. Im 99, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, ist der Robi Weber auf dich zugekommen. Ist das richtig? Erzähl doch kurz vielleicht, du weißt sicher, oder ihr wisst sicher etwas über die Gründung des Magazins, das so ein bisschen überliefert ist. Vielleicht setzen wir einfach dort an. Was war der Anfang des Magazins aus dem, was ihr wisst?
Also das Magazin ist gegründet worden von Robi Weber und Kurt Weil, der Vibraphonist. Und Peter, der Nachname ist mir jetzt gerade gefallen.
Frei? Hat der nicht Frei geheißen?
Peter Frei hat er geheißen, genau. Der hatte ein Reisebüro und hat dann aufgehört zu arbeiten, hat es verkauft, sehr gut können verkaufen. Und da war der Finanzier dahinter. Mhm. Und das war im 96, Herbst 96. Mhm. Und ich habe den Robi Weber schon kennt und ich bin auch als einer der ersten Abonnenten in Annalen eingegangen, weil ich wusste, ich suche Abonnenten und dann habe ich gerade mal 50 Abo gekauft und meine besten Kunden verschenkt. Ich selber habe gar keins gehabt, das ist der Witz. Und ja, dann ist das ein paar Jahre hin und her gegangen und dann ist im 97, nein, im 98, ist der Robi Weber auf mich zugekommen, eben wegen dem Magazin. Und dann habe ich gesagt, ja, zeig mal, oder? Und dann hat es eine Führung genommen, ist halt eben Jazz draufgestanden. Dann habe ich gesagt, also ciao. Weil ich bin im Grunde genommen eine alte Rockersau und habe mit Jazz absolut nichts am Hut. Und ich mag mich immer noch erinnern, wie früher, wenn Jazz am Radio gelaufen ist, hat man müssen umstellen. Das war irgendwie um 5 Uhr am Nachmittag, ist das einmal gewesen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, Robi Weber hat gesagt, ja, weißt du, gibt Jazz und Jazz, oder? Dann hat er mir ein Konzert mitgenommen, wo ich übrigens meine ersten Jazzfotos gemacht habe. Das war die Wiederbau, das war Georges Robert Quartett. Und das war der Isla Eckhänger, der Thierry Lang, Georges Robert, Peter Schmidli und als Stargast der Hank Jones. Mhm. Und das hat richtig gefegt, muss ich sagen. Und von dort weg habe ich gesagt, okay, ich mache mal mit Ceres zusammen einen grafischen Relaunch von dem Ganzen.
Das ist ein schöner Hinweis. Also Jazz muss man halt eben gleich live auch erleben. Egal, ja, wo man herkommt und welche Reise man mitbringt. Der ist für dich der Jazz bis dorthin ein Thema gewesen, wo dann du dazugekommen bist auch?
Ich komme auch eher aus der Pop-Rock-Richtung. So erste Sachen, Pink Floyd, die Richtung, Prince und so weiter. Aber natürlich, dass alles gehörte Konzert, Köln-Konzert, hat jeder kennt. Also das sind meine Berührungspunkte zu Jazz gewesen. Dann Miles Davis natürlich, aber auch der spätere. Das war auch noch der Bezug zu Jazz gewesen, früher, vor dem Jazzmoor. Und nachher, ja, habe ich mich auch mit diesen Konzertbesuch ein bisschen nähert und langsam verstanden, da hat es wirklich interessante Aspekte drin, so musikalisch.
Ich würde gerne dich gerade noch etwas fragen. Du hast vorher erzählt, wie dann ist, aber das Magazin hat Jazz geheissen. Wir nehmen kurz Wunder, alle haben ja jetzt Jazz More vor Augen als Magazin mit dem Layout. Was ist das für ein Format gewesen, Therese, damals? Wie hat das ausgesehen? Was muss man sich da vorstellen?
Du meinst das physische,
genau, richtig.
Magazin? Das ist eigentlich... Der Robby hat dort eine wahnsinnige Geschichte gemacht mit Goldletter. Oben Jazz ist... Oder, nein, es war Silber. Spiel, genau, Silberdruck. Also separat Druck. Aha. Teure Geschichte. Aha. Und es war griffiger und hat relativ ein einfaches Layout gehabt. Mhm. Gut eigentlich.
Aber nicht Zeitung, sondern wirklich auch schon ein Magazin.
Ja, ja. Es ist, aber ja, es war nicht Hochglanz, ja, gewesen, es war matt. Und nicht, ich weiss nicht genau, es ist so eine Mischung von Duplex-Aufnahmen, hat es dort drin gehabt, also von dem fotografischen. Mhm. Her nicht so viel hergeben, also voll vierfarbig ist es noch nicht gewesen.
Und wer hat Texte geliefert bis dorthin? Oder für die,
also dort war vor allem der Kurt Weil, er war der Chefredakteur gewesen, und der Ueli Staub und der Nick Liebmann.
Ja. Und der Christoph Merki.
Und der Christoph Merki, ja, genau. Ja. Aber die sind auch alle nicht angestellt, sie waren Freelance. Mhm. Und
der Willi Bischof.
Der Willi Bischof hat auch noch geschrieben, also einfach die uralte Garde von den Jazzjournalisten von der Schweiz.
Nach und nach, und jetzt gehen wir so ein bisschen in den Aufbau rein, hat ihr das Magazin übernommen. Du bist dann ja gefragt worden, kannst du mir helfen? Was hat er, wieso ist er überhaupt zu dir gekommen? Du hast es schon ein bisschen angetönt.
Gut, ich habe als Modefotograf mit ihm zusammen geschafft. Und von dort hat er mich natürlich relativ gut gekannt. Und er hat auch gespürt, dass einfach gute Fotos rein müssen. Oder? Wir sind einfach irgendwo so von Franco Ambrosetti vom Familienalbum Fotos bekommen. Und vom anderen von dort her, und sonst hat man zusammen geklaut, oder? Und die haben sich gar nicht bewusst, was eigentlich heisst, so ein Magazin machen. Sie haben einfach gefunden, wir machen jetzt einmal.
Nach und nach sind wir aber dann eingestiegen beim Jazzmoor und seit 2021 100% Eigentümer, ist das richtig? Seit
2000.
Seit 2000.
Jawohl.
Wie ist es dazu gekommen, dass ihr das übernommen habt? Oder was ist der Antrieb von euch, zum Sagen?
Gut, ich bin natürlich wahnsinnig schnell in die ganze Jazzwelt hineingewachsen. Ich bin an Veranstaltungen gefahren. Ich weiß nicht, einmal für ein Konzert rasch auf Montreal und wieder zurück zur Nacht und so. Und jenes die andere, also Basel Jazz Festival etc. Und zur Übernahme ist dann gekommen, ein bisschen aneinander vorbeigeschafft, Robi und ich. Weil ich mehr wollte und er hat weniger wollen. Mhm. Und es ist ja letztendlich ums Geld gegangen, weil wir haben abgemacht, bin klar abgemacht, wenn ich für das schaffe, dann schaffe ich so und so viele Stunden und die werden so und so vergütet. Und dann irgendwann, so nach einem Jahr, sind wir mal hergehockt und gesagt, so, Robi, jetzt müssten wir mal bei Gelegenheit abrechnen, oder? Gesagt, ja, klar, ja, du hast so viel zu gut, aber du kennst doch den Jazz, im Jazz ist das doch kein Geld. Ich gesagt, ja, aber was machen wir? Und dann haben wir uns gesagt, okay, dann gehört man jetzt 50% von der Firma. Das waren die ersten 50%. Und dann war dann relativ schnell klar, dass uns innerhalb, weil TRS hat dann angefangen, die ganze Grafik, eine Neugestaltung, ganze grafische Relaunch, all das machen. Das hat sie wunderbar hergekriegt. Wir haben auch angefangen, eine bessere Leserführung zu machen. Das heisst, im Magazin hat man dann ganz klar gefunden, wo was ist. Also, dass zuerst so Flashes kommen und dann kommen die Reviews und neue Stories etc. Und dass der Leser genau weiß, in welcher Sektion findet er seine Themen wieder.
Gerade zum Relaunch, das ist eine rechte Herausforderung, aber auch eine Freude als Grafikerin,
behaupte ich. Natürlich durch meine Freelance-Jobs auch bei Magazinen gearbeitet. Also auch Freelance, bei der Bilanz habe ich mal Freelance geschafft. Also ich habe vom Editorial-Bereich ein bisschen gewusst, wie das abgeht oder was, auf was dass man muss schauen. All die kleinen Details, wo müssen sie, wie, was, wo hingehört. Und von dem her ist das eigentlich noch eine schöne Aufgabe gewesen. Und zum Piwi muss ich sagen, er hat dort angefangen, auch nicht mehr grossartig Jobs im fotografischen Bereich, also andere Kunden betreut und hat auch ein anderes Thema gesucht.
Ich habe dort mehr oder weniger bewusst zur Modewelt auswählen, weil ich bin die ganze Zeit einfach in der Weltgeschichte rumgeflogen und fast nie daheim war. Und ich hatte so eine super Frau daheim gehabt. Ich habe sie ein paar Mal mit auf Fotoreisen nehmen. Also ich habe eine Assistentin mitgenommen. Dann musste sie immer noch den Koffer schleppen. Und nicht meine normalen Assistenten. Und das sind wunderschöne Zeiten.
Ja, Bahamas. Nein, nicht Bahamas. Key West. Ja,
du bist auf Key West bist dabei gewesen. In Los Angeles bist du dabei gewesen. Ja, ja. Und also, aber grundsätzlich haben wir einfach zu wenig Zeit für einen gehabt. Und darum habe ich, ich sage mal, irgendwo wollen ansässig werden. Und nicht einfach immer von Hotelzimmer zu Hotelzimmer. Dazu ist gekommen, als Modefotograf arbeitest du immer saisonal verkehrt. Das heisst, im Sommer sind wir immer irgendwie der Gletscher oben für die Wintermode. Und im Winter immer irgendwo in der Karibik oder auf den Seychellen oder in Südafrika oder Kenia, Tansania oder irgendwo. Und das hat mir dann auch ein bisschen gesundheitliche Probleme machen. In kalten Flügerinnen und ich komme von 35 Grad im Schatten zurück und da laufe ich dann die Pflotstöre. Die Woche da, gerade richtig zum Verkältung einfangen, dann verkältet im Flüger und wieder an die Sonne. Und ich kann einfach das nicht mehr mögen.
Das heisst, das, was eigentlich so faszinierend tönt an dem Job, ist eben auch anstrengend und eine Belastung.
Ja, ja, nein, wir sind Reise. Also seinerzeit noch, heute hast du auch Produktionen, die das abnehmen. Aber seinerzeit, wir sind Reisebüro gewesen, wir haben alle Flüge gebucht und das ist zum Teil also wirklich Hirnathletik gewesen. Wenn ich sage, die Model kommt von Südafrika auf Los Angeles, das andere muss von New York auf Los Angeles, dann habe ich noch eins, wo in Japan einen Job gehabt, wo auf Los Angeles müssen. Und für die habe ich alle Flüge müssen buchen, alles. Und dann schauen, wenn sie on time sind. Oder?
Wahnsinn. Also, ja. Aber auch etwas, was geholfen hat, nehme ich an, jetzt beim Magazin zu organisieren,
ja, ja.
Ist natürlich noch ein Thema.
Flexibilität
musst du haben. Und dort wollen wir auch wieder hin. Ihr seid wieder eine Vorstellung gestartet. Und wir haben vorher kurz geschwätzt über den grafischen Relaunch. Ganz kurz nochmal die Frage. Wie war das? Das ist ja eigentlich etwas Lässiges, wenn man so etwas neu
ausgleisen. Das ist ja ein bei null. Aber wie war es, wenn man ein Magazin neu designen kann?
Ich glaube, ich habe das einfach so frisch, fröhlich. Habe ich mich mit dem, ich habe es am Anfang gar nicht so richtig ernst genommen. Also, ich habe gedacht, ja, machen wir etwas.
Und es heute ernst?
Haben wir Nein, auch nicht.
Eben.
Wir haben das zusammen ein bisschen entwickelt. Mhm. Dann haben wir gesehen, ah, diese Rubrik da, jetzt müssen wir Rubriken machen, jetzt machen wir diese Rubrik. Mhm. Das sieht so aus und da können wir so machen. Eigentlich noch easy. Und wir haben natürlich auch nicht so eine grosse Auflage gehabt, also, oder Seitenanzahl, und haben die Texte genommen, die wir hatten. Also so zum Beispiel die Hörbarstrecke mit den CD-Besprechungen. Das sind vielleicht am Anfang 10 CD-Besprechungen gewesen. Also das hat man locker in ein Magazin integrieren und hat immer genug Platz gehabt, wo heute das fast schwieriger ist. Ja.
Und das Moor ist dazu gekommen. Das ist, ist das eine Diskussion gewesen, wo dir klar war oder wo euch klar war?
Es hat einen Zwischennamen gegeben. Jazz and Culture.
Ja, es hat mal einen Namen gegeben mit dem Radio Swiss Culture, hat das hier geheißen. Und das ist Radio Swiss Pop, Radio Swiss Jazz und Radio Swiss Classic. Und dann hat es Robby aus unerfindlichen Gründen Jazz and Culture genannt. Für etwa 3 Ausgaben. Und dann habe ich habe mir gesagt, aber Robby, Jazz ist doch Kultur. Oder? Das mit Jazz and Culture. Was ist Jazz denn, wenn es keine Kultur ist? Das geht doch nicht auf, oder? Ja, ich habe mir das noch gut gefunden, wie wir mit dem Radio zusammen arbeiten. Und dann bin ich dann aber auf die Idee gekommen, vom And More, weil wir, ich habe den Clarnet kennengelernt, während dem mit ihm in Cannes. Und er ist ein absoluter Blueser. Und er gefunden, du, Jazz und Blues sind ja sehr verwandt, oder? Können wir nicht vielleicht einmal mit der Seite Blues reinstarten? Und ich dachte, ja, das finde ich eine gute Idee. Und Jazz und Blues wollte ich nicht nennen. Und dann habe ich Jazz and More, weil das lässt die Dinge ein bisschen offen.
Und es war auch schlüssig wahrscheinlich als Strategie, zu sagen, hey, das bedeutet ja auch eine grössere Leserschaft. Man hat gleich eine grosse Schnittmenge, es musikalisch.
Ist, eben musikalisch kann es dann breiter sein. Mhm. Wir haben ja auch Nischen-Sachen noch drin. Mhm. Also,
ja, der Johannes Anders, der hat zum Teil eben auch neue Musik besprochen.
Stimmt, der ist auch dabei.
Und drum and more, dass wir einfach weitergehen wie nur Jazz.
Mhm. Welche grosse Vorstellung habt ihr mitgebracht? Oder vielleicht blase ich das jetzt auf und es gibt gar keine. Ihr habt vorhin gewitzelt, ja, wie ernst nehmen wir es oder nicht. Vielleicht habt ihr auch einfach gesagt, schau, spielerisch Schritt für Schritt gehen, schauen, was passiert. Oder habt ihr klare oder Ideen gehabt und gesagt, hey, wow, und mal, die haben wir auch umgesetzt. Irgendeine grössere, übergeordnete Vision, Vorstellung, Idee. Gibt es da jetzt etwas gegeben am Anfang?
Ich muss ganz ehrlich sagen, für das habe ich viel zu wenig von der Musik verstanden. Und das verstand ich auch heute noch zu wenig, weil ich aber sehr genau weiß, wie man das Magazin macht. Und was für eine Leserfunktion sie muss haben. Und das sind mal, bevor ich überhaupt in den Text reingegangen, brauche ich eine geile Foto, die mich reinzieht. Und das ist immer mein Credo gewesen. Ich würde, vor allem am Anfang, habe ich praktisch alles selber fotografiert. Und so bin ich in die Jazz-Szene reingekommen von der Fotografie. Und ich weiß einfach, es gibt nur die geilen Fotos sind von Francis Wolff gekommen, von Blue Note. Und dann hat es noch ein Loch gegeben. Da hat man können, einfach abdrucken und alles ist gut gewesen. Solange der Miles drauf war. Der Miles konnte kotzen und es war gut gewesen. Und ich bin von der Modeästhetik dahergekommen. Für mich ist das Mikrofon vor dem Kopf, ausser bin ich ein Engel, ein No-Go. Oder ein Kabel vorne quer über das Kleid. Oder eine Lampe da, gerade links vom Kopf. Das geht nicht. Und da kann man alle Fotos von mir anschauen. Die haben ganz bestimmte Ästhetik und auch bestimmte Frechheit. Und vor allem auch personelle Assoziation. Mhm. Und zum Beispiel der Ray Charles habe ich also auf so A4-Blatt gesehen, etwa 3 cm groß, ganz im Ecken unten. Und der lacht schallend, ist schwarz. Rein. Warum schwarz? Weil er blind ist. Also er sieht es ja nicht, oder? Und so. Und das hat sicher ein grosses Echo ausgelöst, auch unter den Lesern. Die ästhetische Fotografie. Aber eine Vision, eben einfach schöne Fotos.
Ja.
Und was textlich gestanden ist, das habe ich so oft nicht begriffen. Ja. Wenn ich so von Feindziseliertem so schreibe und ja. Ich habe mich dann auch dort natürlich im Verlauf der alten Jahre reingelesen und weiss heute sicher viel, viel mehr wie damals.
Wegen dem Ablauf vom Ganzen und Motivation auch. Für dich ist, du hast dann irgendwann mal den Kurt Weil, relativ schnell, den Kurt Weil in die Redaktion geholt. Und er ist sozusagen der Mentor von dir.
Genau.
Und ich bin eigentlich immer im Hintergrund. Ich habe meine Jobs noch gemacht, ich habe Jazz mal gemacht, aber nicht so in der Öffentlichkeit. Ich bin mal mit, ja. Aber ihr seid eigentlich die tragenden
Redakteure. Zum Kurt Weil muss ich das sagen, weil er ist ein sehr guter Schreiber gewesen. Er hat etwa 5 Sprachen geredet. Und ein sehr brillanter Komponist und Vibraphonist. Früher war er Posaunist. Und dann hatte er praktisch 3 musiklose Jahre. Und da, wie diese 3 musiklosen Jahren, war er Warner Europe-Chef. Und nachher hat er GRP-Label aufgebaut in ganz Europa. Und da war Gott und die Welt. Also, da war der Chick Corea drauf, der Herbie Hancock. Praktisch alle Weltstars. Und als ich dann zusammen mit ihm unterwegs war, da sind wir natürlich in Montreux und in Afrika oben vom Hank Jones reingelaufen oder von Marcus Miller und gesagt, hey, hast du Zeit? Wir machen das Interview jetzt. Also vom frechen Sieg war er auch noch. Und ich wie der Schulbub, einfach hinten rein. Und natürlich am anderen Tag habe ich die Leute alle ja sehr gut kennt, oder? Und ich habe heute noch Privatnummern vom Herbie Hancock dahinter. Und habe mir parallel zu ein tierisch gutes Netzwerk aufbauen. Also ich kenne keinen Journalist auf der Welt, der einfach dem Herbie Hancock anrufen und sagen, hey du, wo bist du, hast du Zeit für ein Interview oder irgend so etwas. Und da habe ich am Kurt extrem viel zu verdanken, oder? Dass ich einfach so wirklich in seinem Windschatten da immer überall herhalten können und so. Und dort habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und wir sind auch nächtelang auf den Strassen unterwegs gewesen. Also, ich habe immer alte Mercedes gehabt. Und ich bin mit der Polstergruppe drin. So, nach Hause gewippt sind wir am.
Teres, du hast gesagt, du warst ein bisschen im Hintergrund gewesen, aber letztlich haben wir ja gleich als Paar das Magazin geschmissen. Und ich würde gerne die Rolle kurz anschauen, die man hat als Paar und als gemeinsam an etwas Schaffendem. Wie ist das gegangen?
Also, wer den Piwi kennt, weiss, dass das manchmal auch schwierig kann sein, dass es etwa die Auseinandersetzungen gibt. Aber im grossen Ganzen haben wir uns immer gefunden. Ich bin auch sehr froh über seine Input, also, weil ich habe fast keine Kritiken, wie man, wenn ich etwas gestalte, wo jemand sagt, aber kannst da nicht und das sieht aber nicht gut aus oder da würde ich noch oder irgend so etwas, da ist er dann eigentlich noch recht hilfreich, dass das dann am Schluss gut aussieht.
Also es gibt eine professionelle Ebene, die ihr können oder auch könnt bis heute miteinander den Laden schmeissen. Ja. Ich meine, das ist ja nicht
geschenkt. Das ist Bedingung eigentlich.
Ja.
Auch, dass man sich doch recht gut versteht. Und viel schwieriger ist, wenn man wieder so eine sehr heavy Diskussion hatte, nachher wieder zurückzufinden. weil man wohnt ja immer noch zusammen, alles. Mhm. Und das hat immer einfach eine gewisse Zeit gebraucht, aber bis heute hat es immer geklappt.
Wir haben auch schon eine Aufgabenteilung, wer was macht. Und das muss so klar sein.
Ja, ich fotografiere und du schaffst.
Ist aber nicht nur ein Paar, das hinter dem Magazin steht, ihr beide, sondern es ist ein grösseres Team von Musikjournalisten, die jeweils mitschaffen an dieser Ausgabe. Wie viele sind das? Könnt ihr uns da kurz ein bisschen mitnehmen, wie das läuft, wenn so ein Magazin entsteht? Wie viele Leute da dazu beisteuern?
Ja, es sieht jetzt immer so aus, Teres und wir sind einfach die zwei führenden Köpfe gegen aussen. Aber das ganze Team, wir haben zurzeit einen sehr guten Chefredakteur, der Christoph Thurnherr. Der schmeißt sehr, sehr viel. Also er betreut die ganzen Rezensionen. Da tue ich einfach von meinem Computer weiterleiten, was bei mir reinkommt digital. Dann tun wir da kistenweise auspacken und schicken es ihm weiter. Und er tut das alles erfassen, tut Hörproben rein, alles für die anderen Journalisten, die wir dann haben. Und er ist ja der einzige Angestellte, den wir haben, der Christoph. Weiterhin arbeiten wir mit Freelance-Leuten zusammen und das sind unterschiedlich, zum Teil sind es 4, 5, es kann auch bis zu 10 Leute rausgehen, oder?
10 sind meistens.
Ja.
Ja. Also fixe Anfragen.
Für das ganze Magazin. Mhm. Und das da ich mit dem Christoph zusammen koordiniere, ich übernehme einen Teil und er übernimmt einen Teil. Und weil das sind die Aufträge, die rausgehen.
Der Blues betreut
Marco Piazzalonga. Der betreut relativ selbstständig, also noch immer Rücksprache mit mir.
Und du hast mir aber im Vorgespräch gesagt, der Teil, also der Musikjournalist, der läuft geschmeidig.
Der läuft
das Schwierige wunderbar. Ist was?
Das ganze Backoffice-Bereich. Das heisst, bei mir kommen Abo-Bestellungen rein, bei mir kommen Kündigungen rein, bei mir kommen Adressänderungen rein von Abonnenten. Das sind immer noch die 3000 Abonnenten und da kann man nicht ausrechnen, wie viele Adressänderungen und Bestellungen und neue aber jeweils da kommen. Plus die ganze Buchhaltung, Abrechnung, also Mehrwertsteuer.
Rechnungswesen, ja.
Das ganze Rechnungswesen. Also ich muss den Inserat reinholen. Das ist ein Großteil, weil so steht die Finanzierung nicht. Und das ist nochmal komplett ein anderer Bereich als Redaktionsleiter. Also ich bin da Schaltstelle vor allem. Mhm. Und dann muss man ein Budget erstellen, oder sollte man ein Budget erstellen, wie viel kann man rein und wie viel gibt man aus. Und wir meistens ein bisschen mehr ausgeben, als wir eingenommen haben. Aber das passiert halt oft auch im Enthusiasmus sein und sagen, nein, die Story, die müssen wir jetzt halt 3 Seiten machen und schon sind dann wieder 3000 Steine weg.
Und da geht auf am Schluss. Oder geht es nicht auf?
Wir leben immer noch. also es ist schon so, dass Therese und ich die letzten paar Jahre keinen Lohn rausgenommen haben.
Ja, ja. Gratis in Franco gearbeitet.
Genau.
Auf dem eigenen Konto gesessen, sozusagen.
Genau. Ja.
Das ist natürlich nicht das Ziel, wenn man so ein Magazin rausgibt.
Das ist klar. Aber eben, dann müssen wir es auf so eine, ich sage jetzt mal, auf so eine voll professionelle Ebene stellen. Und dann müssen wir einfach Festangestellte haben. Du brauchst einen festangestellten Anzeigenleiter oder einen guten, der gegen Provision schafft. Da hätten wir zwar schon, aber der ist meistens musikaffin sein und muss bereit sein, so mit den Leuten zu Mittagessen, mit den Universal-Leuten. Oder mit den Unit-Leuten, oder mit diesen und jenen. Und wir schauen sehr oft sicher ins Rad raus. Aber es kann auch sein, dass man kein ins Rad raus schaut. Wer einfach gut kennengelernt hat. Was für die Zukunft wichtig sein. Aber das zu machen, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Und es braucht im Prinzip auch einen Verlag hinten dran, der so solvent ist, dass er auch tragen kann.
Ja.
Und das Risiko auch kann.
Also deine Aufgaben sind nebst dem, was du jetzt schon gesagt hast, eben die Kontakte betreuen mit Veranstaltern, mit Label, mit auch Ausland Label und Veranstalter. Und das ist schon, da kommt wie viele Mails pro Tag mit Zeug?
Ja, also pro Tag kommen sie etwa 150 Mails, die wir reinkommen.
Wo man muss abschaffen, wo man muss...
Ja, es sind sehr viele, wo man kann die schöne Delete-Taste, die gescheitste Taste auf dem Computer drücken. Aber man muss eben gleich durchlesen, um was es geht. Oder? Also gut, wenn ich da irgendwie so Gesundheitssachen bekomme, das kann ich deleten, oder? Das gehört mir ja gerade beim Absender. Oder wenn man dubiös etwas mailt, weiss ich, dass das Phishing ist. Oder? Aber es gibt eben solche, die sind wirklich sehr geschickt versteckt. Mittlerweile. Und da musst du eben doppelt aufpassen. Plus dann eben das auszufiltern, was wichtig ist für dich.
Ich würde gerne, nachdem wir jetzt ein bisschen geschaut haben, wie das entstanden ist und auch ein bisschen über die Schwierigkeit und die Arbeit und auch geredet haben, ein bisschen Höhepunkt und Erfolge beleuchten. Also so ein bisschen mal anstreichen, was ist denn aber richtig toll auch bei dieser Arbeit gewesen oder immer noch. Gibt es Ausgaben oder Projekte, die für euch als persönlich absolutes Highlight gelabelt wird, wo ihr sagt, hey, das ist wow gewesen. Miteinander oder unabhängig voneinander?
Ja gut, da gibt es natürlich wahnsinnig viele Erlebnisse, die ich sonst im Leben hätte ich den Job nicht gemacht, nie gehabt, oder? Also, wer kann schon mit dem Wayne Shorter persönlich über Spiritualität reden? Man lässt einfach, wir haben ganz locker mit ihm alles können diskutieren. Wer hat mit dem B.B. King so locker können schnullen wie mir, mit dem Solomon Burke, der hat mich umarmt und sein Sohn ist daneben gestanden. Und weil ich so schöne Fotos von ihm gemacht habe, hat er mich umarmt und sein Sohn steht daneben und sagt, das hat er mit uns noch nie gemacht. Ja, da kommt man sich noch ein bisschen schuldig vor, aber ja, und dann andere Highlights sind wirklich die Gespräche oder auch die langen Fahrten mit dem Kurt Weil, wo wir uns die Lippen wirklich wund geschnallt haben, dass wir beide nicht eingeschlafen sind, wenigstens wie das eine Nachtfahrt war. Und
kurze Zwischenfrage, wie lange war er noch dabei gewesen, der Kurt?
Der Kurt ist ein bisschen tragisch gelaufen dort und da würde ich nicht zu viel erzählen. Wenigstens mal ein bisschen überworfen und nach 2 Jahren ist wieder dazugekommen. Aber seine Frau hat es nicht dürfen wissen. Das ist aber relativ tragisch und er hat für uns weitergeschafft und auf einer sehr schönen Ebene. Und er ist dann im 12. gestorben. 12.12.12. Ist er gestorben.
Ja.
Ja. Und das hat mir schon wehtun, muss ich sagen, weil er hat mich sehr lange begleitet.
Therese, deine Highlights?
Natürlich die ganz vielen schönen Konzerte und Jazzmusiker, die ich sonst natürlich niemals gesehen hätte. Oder eben auch ja, so Highlights, wo ich den Jazz angefangen habe, verstehe. Wie zum Beispiel das sensationelle Konzert Esbjørn Svendsen in Offbeat-Konzert, ist das, glaube ich, gewesen, wo ich sie zuerst mal gesehen habe. Das hat mich umgehauen. Das ist so eine sensationelle Art von neuen Jazz.
Ja, ist natürlich. Der Esbjørn hat dort natürlich mit Markus und so den Jazz auch ein bisschen revolutioniert. Ja. Und immer der Powerpunk-Jazz gespielt hat. Der ist auch Militär auf die Bühne gekommen und so.
Ganz eine andere Richtung.
Ja, ja.
Das ist.
Ja, und auch der Öström an den Drums, das ist schlichtweg sensationell, oder?
Das ist eines von diesen Highlight-Konzerten.
Der Bassist ist auch ein Wahnsinniger. Und das war wirklich ein sehr schönes Konzert. Ja.
Wir haben schon über Herausforderungen und einen Höhepunkt geschwätzt. Wie hat sich der Jazz oder die Szene, wie ihr sie jetzt aus eurer Warte erlebt habt, verändert? Und wie hat sie auf euch reagiert, auf das Magazin bis jetzt? Wie habt ihr die Schweizer Szene wahrscheinlich vor allem erlebt?
Also gut, ich habe natürlich die Schweizer Szene sehr extrem miterlebt, weil ich bei den Jazzschulen, dort hat es wirklich nur Jazzschulen gegeben, oder? Nicht so Studium, oder? Und ich habe sehr gute Jazzschüler kennengelernt. Also Christoph Grab, all die Leute, Rät aus Fleisch, all die heutige, auch schon gesetzte Generation,
Nick Bertsch.
Nick Bertsch, all die Leute.
Die
haben immer wieder getroffen an Konzerten und so. Was eben sehr wichtig war, und da muss man es vielleicht gleich noch sagen, dass Therese, ich und Dave Feusi haben Jazz-Baracken gegründet. Und zwar, das ist eine lustige Anekdote, ich habe einen Job gehabt zum Fotografieren, also Porträtfotografie, im RAF, fürs RAF, in dem Jahr gefragt, für eine Ausstellung. Und dort habe ich den Food and Beverage Chef kennengelernt und die haben den René Waldburger, ist das gewesen, und er war dort der Verantwortliche für die Arbeitslosen, um die zu beschäftigen, in den Restaurationsbetrieb. Und die hatten eine Käsebaracke, eine ehemalige Baubaracke unter der Seilbrücke, dort, wo die Autobahn oben drüber geht, jetzt dort im Seil City hinein. Und die ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nicht gebraucht worden. Und dann sind wir, die verrückten drei, auf die Idee gekommen, da könnte man doch Jazzkonzerte machen. Und die machen wir nicht keine Käsebaracken, sondern eine Jazzbaracken. Von dort kommt der Name Jazzbaracken. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Und das sind neben dem Jazz jeweils noch bis am Morgen um 3-4 Uhr dort gehockt. Und haben das Ganze wieder abgebaut. Das hätte wieder zum Restaurant müssen umgebaut werden.
Der ist, du schüttelst den Kopf.
Ja, oder? Wir haben die Öffnungszeit auf bis um 2 Uhr am Morgen gemacht. Mhm. Und das war ja unglaublich wahnsinnige Sache gewesen zu dieser Zeit. Wann war das gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Auch noch, wir waren noch in Küsnach.
Ja, ja.
Auch 99.
Ja, das ist 99.
Irgendwie so.
Zurück zum Magazin. Wenn man so eine Ausgabe macht und sie ist dann, die Datei geht in den Ruck, dann ist ja eine grosse Last, die so ein bisschen
anfängt. Ein Druck weg.
Klar, dann kommt noch das Verteilen, aber das macht ja eine Druckerei, das ganze Mailing-Verfahren etc. und das Verschicken. Wie lang ist die Pause zwischen, jetzt haben wir die Datei abgeschickt und jetzt sind wir schon an der nächsten Ausgabe wieder voll dran? Gibt es da einen Break? Natürlich kann man sagen, das fließt wahrscheinlich nahtlos weiter, aber kennt ihr euch oder habt ihr euch an eine Pause gegönnt und gesagt, so, die Datei ist weg, jetzt machen wir Pause.
Gut, eine richtige Pause nicht. Zuerst muss ich sagen, wir müssen die Fetzer zusammennehmen, die geflogen sind während der Schlussredaktion und das Büro wieder einigermaßen ordnen. Aber bei mir gehen die Mails ja genau gleich weiter, oder? Egal, ob ich in der Ferien bin oder wo auch immer. Also von dem her arbeite ich jeden Tag mindestens 2 Stunden, um das Zeug wegzugehen. Aber eine Pause, wir gehen manchmal einfach in unsere Ferienwohnung auf Seattle rauf oder in die Ferien am Bodensee runter, eine Woche. Und wie gesagt, ich arbeite auch dort immer 2 Stunden pro Tag. Und bin im Kontakt mit dem Christoph Thurnherr für die nächste Ausgabe. Und zum Teil schauen wir bereits in die übernächste Ausgabe rein. Je nachdem, wie viel gibt es zu organisieren. Muss man es langfristig vorausorganisieren, etc. Und du kannst vielleicht eher eine Pause machen. Das heisst, bei dir kommt meistens nur der Zahlungsverkehr, Buchhaltung, wo nicht geblieben ist. Mhm.
Webseitenaufbereitung, PDF erstellen für die Online-Version und so weiter. Also das ist schon am Launo recht zu tun.
Aber das freie Atelier, um die Frage jetzt kurz hineinzuschieben, da gibt es nicht mehr. Du bist nur noch fürs Jackson-Mord.
Doch.
Oder ist das
ich mache noch auf Anfrage. Ich habe jetzt halt auch nicht mehr sehr viel angenommen. Ich habe noch ab und zu CD-Covers gemacht, was halt auch langsam ein bisschen wegfällt. Oder die Leute das selber machen. Und aber ich mache noch ein anderes Magazin, das ist für das AAA, das ist
Audio Analog Association.
Genau, das ist ein Verein, das ist Analog-Typen, das ist eine Vereinszeitschrift, wenn man so will, hat aber auch eine Qualität wie ein Magazin, fotografisch oder vom ganzen anderen Anforderungen. Ist es natürlich nicht so aufwendig, weil ich komme die fixfertigen Text- und Bildmaterial komme ich über und gestalte das dann einfach. Das ist, ja, aber es ist auch 80 Seiten. Ja. Aber es ist nicht so eine organisatorische, ich bin nicht für Text hin und her und redigieren lassen und so weiter verantwortlich, weil ich komme das fixfertig über.
Ja, dann würde ich sagen, nehme ich das Thema Pause in einer anderen Form auf, wenn es wie keine grosse Pause, aber zumindest zu den Ausgaben gibt. So haben wir jetzt, und kommen wir so ein bisschen in den letzten Teil rein, ich habe es am Anfang gesagt, ihr habt eine grosse Pause vor, eine definitive. Das Magazin wird Ende 25, also jetzt kommt noch eine Ausgabe, heisst das, eingestellt. Ich vermute, der Entscheid ist euch nicht leicht gefallen. Das behauptet jetzt einfach so. Vielleicht täusche ich mich, dann dürft ihr mir das gerne sagen. Warum hört ihr auf?
Nein, fang du
an. Also, der Entscheid ist uns sicher sehr, sehr schwer gefallen. Und wir hätten schon früher noch mal aufhören wollen. Wir haben schon gedacht, Ende 24, Ende 23. Und haben es immer wieder vor uns hergeschoben. Und die ganze Szene hat das auch gewusst, dass wir Nachfolger suchen. Ist aber nicht passiert. Und letztendlich haben wir es jetzt einfach mal zu einem Definitiven müssen machen. Einerseits für uns, dass wir nicht wieder in Versuchung kommen, zum gleich nochmal eine Ausgabe machen. Und dann nochmal eine. Und das Handeln, das haben wir jetzt genug lang gemacht. Und das andere ist einfach, ich komme auch in einem bestimmten Alter rein, wo ich dann auch mal ein bisschen das Leben auf die andere Seite geniesse. Ich werde im Oktober 70. Und dass wir vielleicht wieder mal ein bisschen mehr Zeit miteinander haben, weil es geht doch wahnsinnig viel Zeit, nicht verloren von dem her, aber wo man aneinander manchmal ein bisschen vorbeiredet auch. Und über etwas redet, wo irgendwie am Schluss dann gar nicht mehr so interessant ist. Und das war der Hauptgrund.
Ja, das kann ich so auch sagen. Ich denke, es ist für uns einfach eine Dauerbelastung. Eben,
zeitliche und finanzielle
Dauerbelastung. Und irgendwann muss man auch auf Gesundheit schauen. Und Flexibilität ist auch nicht mehr so da. Und auch die ganzen Verpflichtungen mit sich zeigen überall und überall hingehen mit Kontakt und so weiter. Also was ihn mehr betrifft wie mich. Aber trotzdem, es ist eine Dauerbelastung. Und oft bleibt einfach vieles liegen, auch mit sozialen Kontakt oder Freunde, die man nicht können, pflegen können. Das finde ich
sehr schön. Gewisse Freundschaften, die einfach auch darunter leiden, in unserem normalen sozialen Umfeld. Wenn man halt dort wieder so einen Gig muss besuchen oder da wieder an das Festival, wieder dort her.
Ja,
aber der Entschluss ist jetzt gefasst und es ist jetzt, wie es ist.
Du hast ein Mail verschickt, Piwi, im Namen von euch beiden. Das haben einige Leute bekommen. in der Schweiz und im näheren Ausland. Was waren die Reaktionen auf das Mail?
Das ist...
Therese, du verrührst die Hände.
Unglaublich.
Das ist ein wahnsinniges Echo gekommen. Also bis heute, heute Morgen nochmal eins bekommen, sind es etwa gegen 200 Mails. Und ich habe etwa 40 Telefone bekommen. Gestern hat der Philipp Pfannkhauser angerufen. Und denen tut das alles wahnsinnig weh. Die sind in einer, also die Szene ist jetzt in einer Art Schockstarre. Und das kann es doch nicht geben, das einzige Sprachrohr, das wir haben. Und so haben sie gesagt, ja, die müssen die jetzt weiter schaffen. Wir haben eine perfekte Redaktion. Es fehlt an sich nur das Backoffice, oder? Und dort müssen wir, finde ich, ich bin für jede Schandtat bereit. Zusammenhocken, ausfiltern, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und die Redaktion, die steht.
Jedes, du sagst, nein. Sag schnell, was hast du für Bedenken?
Nein, in dieser Phase.
In
dieser Phase, also für uns ist es ja jetzt einmal, wir haben den Entschluss gefasst. Mhm. Klar, wenn ein Angebot kommt, das im Rahmen von unseren Anforderungen oder von unserem vom Jazzhumor würden weitertragen, noch so gern, mhm. aber es muss dann für uns auch stimmen.
Ja, also für uns muss insofern auch stimmen, dass der Name Jazzhumor nicht missbraucht werden darf. Oder? Nicht, dass da irgendeiner die GmbH kauft und dann ist er untertrieben damit, dass, weil dort ist einfach der Name Windmühler zu stark mit dem Jazzhumor verbunden. Und sonst, wenn jemand mit einem guten Konzept daherkommt oder an uns hertreten und sagt, du, ich grundsätzlich würde ich das gerne weitermachen, was braucht es dazu? Damit mal das erklären, das noch so gerne. Für ich hätte wahnsinnig Spass daran, wenn das Magazin wird weiterbestehen.
Wie hat das Team reagiert? Also die von außen haben wir jetzt gehabt, wie haben die Leute von innen raus im Inner Circle?
Ich hatte natürlich vorab informiert, oder? Das ist klar.
Ja.
Und wir haben im Umfeld mit der Redaktion haben wir auch dort ein paar Mal schon angetönt, wir mögen nicht mehr lang, oder?
Und das Verständnis da?
Ja, absolut.
Ja,
natürlich schon auch grosse, gleich grosse überrascht. Bestürzung und
aber sie, eben, wie all die 100 Mails oder wie viele, haben alle Verständnis dafür, dass wir jetzt aus alters- und gesundheitlichen Gründen vor allem auch müssen halt einfach mal uns Ruhe geben und dass wir
auch nein, sie sind natürlich auch mit uns alt geworden. Das ist so eine, ich sage immer, Jazzhumor ist eine Familie, oder? Und ich habe mit dem einen immer mehr geschafft, mit dem anderen ein bisschen weniger, mit dieser ein neue dazugekommen. Aber es ist grundsätzlich eben auch eine Schwierigkeit im Musikjournalismus heutzutage, dass es keine guten Jazzredaktoren mehr gibt.
Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja in der letzten Ausgabe im September genau das Gespräch gehabt zum Thema Musikjournalismus. Sehr männlich geprägt. Es gibt kaum weibliche Musikjournalistinnen. Und uns fehlt der Nachwuchs grundsätzlich. Und er verschwindet auch komplett aus dem Printbereich. Also mehr und mehr. Und das Digitale hat ganz eine andere Wichtigkeit gewonnen. Ich glaube, da haben wir ein Fass aufgetan in dieser Ausgabe und jetzt haben auch wir den Faden ein bisschen aufnehmen zum Schluss. Ich glaube, das ist etwas, das man weiter verfolgen muss, behaupte
ich. Auf jeden Fall. Und für mich ist es einfach unverständlich, auch, gerade jetzt auch, dass die Jüngeren kein Magazin mehr lesen. Oder? Ich meine, es gibt hunderte von Jazzschulabgängern jedes Jahr und da wäre eine potenzielle Leserschaft, aber die heutigen Jungen, die sind nicht mehr bereit, Zeit in die Haptik zu investieren. Auf der anderen Seite begreife ich es genau aus dem Grund nicht, sie verlangen von ihrem Publikum den 2 Stunden Ruhe während dem Konzert. Aber sie sind selber das nicht bereit zum Gehen. Mhm. Und überhaupt sind wahnsinnig viele egoistischer. Oder?
Mhm. Haben Sie das festgestellt?
Sie konzentrieren sich nur noch auf sich, nur noch auf ihre Karriere. Bands, die kommen und gehen. Ich kriege keine Steady Group mehr, oder? Und das, ich finde das wahnsinnig schade. Und es ist auch die Aufbruchsstimmung fehlt.
Jetzt kommt die letzte Ausgabe. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass ihr eine Rückschau macht, ein Best-of, eine wahnsinnige Bombe noch platzen lässt. Oder macht ihr einfach die letzte Ausgabe, so wie es bis jetzt war. Könnt ihr da schon ein bisschen verraten?
Wir werden die letzte Ausgabe in genau gleicher Qualität bringen, wie wir immer gebracht haben. Da braucht es nicht eine Explosion oder eine 300-seitige Litanei, wo man zurückblickt. Und, nein, wir schliessen das 2027 einfach ab.
Wie man 25?
25, Entschuldigung.
Nicht, dass du da Leute Hoffnung machst auf 2 Jahre.
Nein.
Jetzt auf einmal, nochmal 2 Jahre.
25, das ist wie tief, dass das schon drin ist. Das machen wir nicht noch. Nein, wir schliessen 2025 einfach ab und dann gibt es nachher einfach nicht mehr.
In dem Moment, jetzt, wo wir das Gespräch führen und das kann hören, ist offen, was wird passieren. Das wird man mitbekommen. Davon gehe ich aus. Die Leute werden das beobachten. Ich hoffe, es wird in irgendeiner Richtung etwas Spannendes passieren. Für mich in dem Gespräch ist es wie jetzt, lassen wir das so stehen und schauen, was kommt. Ich merke natürlich, dass das eine spannende, schwierige, herausfordernde Phase ist jetzt, gell, für euch. Egal, wie es dann übergeht oder abgeht oder abgewickelt wird. Versuchen aber trotzdem positiv mit euch aufzuhören, natürlich trotz all diesen Emotionen, die man auch spürt in dieser ganzen Geschichte. Ich würde gerne ein bisschen Musik spielen von euch. Gibt es da irgendeinen Song, wo ihr sagt, der ist matchentscheidend für mich?
Wie ich vorher gesagt habe, ist Björn Svensson. Und zwar aber nicht die letzten Alben, sondern
eines
von den ersten.
Ja. Ein spezieller aber Track? Darf ich wählen?
Das kannst du wählen.
Gut.
Ich sage jetzt einfach Sultans of Swing. Okay. Der hat auch immer wieder, auch im Auto, ist kein Jazz, aber
ja.
Im Auto hat er vor allem das letzte Gitarre-Solo,
ja.
Das ist einfach genial.
Und ich nehme an, bei dem Musikstück ist auch viel passiert, was mit Jazz zu tun hat.
Genau.
Sehr schön. Danke, Therese, danke, Piwi, für das Gespräch. Danke für euer Engagement im Namen von all denen, die zuhören. Ich masse mir jetzt das Danken euch so zu geben und wünsche euch einfach das Beste für die Zukunft, was auch immer noch kommt.
Ja, das Ganze gilt auch für uns. Danke unseren Lesern, danke dir, Christian, dass du den Podcast gemacht hast. Danke euch allen.
Das kann ich unterstreichen. Danke vielmals.
out of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. We'll be right back.
Podcast. Just cool.